Sie hören Transhumanismus, eine Fußnote zur Psychologie der Maschine. Ein Vortrag von Martin Burkhardt. Gehalten am 22. März 2023 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Tano Gerke.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich in der Bibliothek des Konservatismus zur heutigen Abendveranstaltung zum Thema, wie Sie lesen können, Transhumanismus, eine Fußnote zur Psychologie der Maschine. Ganz herzlich begrüßen möchte natürlich auch den Referenten des heutigen Abends, Martin Burkhardt. Herzlich willkommen. Die Technik bestimmt schon jetzt die Struktur unseres Denkens und Handelns. Dabei werden zwar immer neue Möglichkeitsräume eröffnet und auch unser Alltag wird ständig erleichtert, gleichzeitig begeben wir uns aber in ein stilles Abhängigkeitsverhältnis. Wir können uns ein Leben ohne all diese technischen Hilfsmittel, die wir tagtäglich bei uns tragen, kaum noch vorstellen. Auf diese immer weiter fortschreitende Entwicklung folgen meistens zwei sehr unterschiedliche Deutungen. Zum einen natürlich die positive Zukunftsversion, die glaubt, durch den technischen Fortschritt werden die Probleme des Menschen gelöst und die menschliche Spezies werden zu neuen Höhen geführt werden. Die Hoffnung also auf Singularität, das Versprechen auf eine Art verselbstständigte Superintelligenz, die den Menschen letztlich ablöst. Gegenüber dieser Deutung steht konsequenterweise natürlich die entgegengesetzte, und zwar eine apokalyptische Untergangsszenarium heraufbeschwört, in dem der Mensch hinter der Technik verschwindet und quasi dadurch in eine neue Form der Tyrannei geführt wird, wie es zum Beispiel Aldous Huxley in seinem Roman Brave New World skizziert hat. Der Konservative neigt aus einer realistischen bzw. zumeist pessimistischen Anthropologie heraus eher zur letzteren Deutung, also zur negativen, zur Untergangsdeutung. Sind diese Zweifel berechtigt und wie können wir die Technik als Bestandteil unseres Lebens akzeptieren und mit ihr umgehen? Antworten auf diese Fragen erhoffen wir uns von dem heutigen Referenten Martin Burkhardt. Herr Burkhardt wurde 1957 in Fulda geboren, studierte Geschichte, Theaterwissenschaft und Germanistik in Köln. Burkhardt verfasste diverse technikphilosophische Bücher zur Genealogie der Maschine, wovon ich die wichtigsten nennen möchte, und zwar Die digitale Renaissance, Manifest für eine neue Welt aus dem Jahr 2014 und Die Philosophie der Maschine aus dem Jahr 2017. Demgegenüber steht das, wie ich meine, vielleicht das Opus Magnum, was jetzt erscheinen wird, wie ich gerade gelernt habe, in 6 Bänden, Die Psychologie der Maschine, wo im Mai der erste Teil bei Matthes und Seitz erscheinen wird mit dem Titel Über dem Luftmeer vom Unbehagen in der Moderne. Ja, wir dürfen also gespannt sein und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Herr Burkhardt, herzlich willkommen nochmal.
So, das Mikrofon funktioniert, so Gott will. Sie hören mich alle gut? Zunächst einmal bedanke ich mich für die Einladung, die ich gerne angenommen habe. So wie ich mit großer Neugierde auch nach Leipzig-Konnewitz gefahren bin, um so zu sehen, wie die Jünger der Apokalypse so ticken. Eigentlich sind wir damit schon mitten im Thema. Genauer in jener Geistesverwirrung, die einer meiner Gesprächspartner wunderbarerweise auf den Punkt gebracht hat, und zwar mit der Bemerkung, er sei ein Zeitgenosse Shakespeares. Ganz offenkundig leben wir in Zeiten, da man sagen muss, fair ist faul und faul ist fair. Und das wiederum bedeutet, dass die neue Unübersichtlichkeit, die Jürgen Habermas vor vielen Jahren ausgerufen hat, in die blanke Paradoxie hinübergekippt ist, was zu der bizarren Situation führt, dass vieles von dem, was sich heute als progressiv gebärdet, zutiefst reaktionär ist. Ja, sich zu Selbstermächtigungsfiguren Karl-Schmidtscher Prägung versteigt, etwas, was sich kein Konservativer in den letzten Jahren herausgenommen hätte. Die Frage ist natürlich, woher rührt das? Und damit sind wir mitten im Thema, dem, was sich mit dem Schlagwort des Transhumanismus verbindet. Was unter Transhumanismus zu verstehen ist, lässt sich mit ein paar dürren Worten sagen. Das Konzept geht auf den Computerpionier Ray Kurzweil zurück, der die Moore'sche Formel, also die Tatsache, dass sich die Leistung des Computerchips alle 1,5 Jahre verdoppelt, auf den Vater des Gedankens, das Humanum, zurückgeführt hat. Und so hat in einer netten Grafik die je verfügbare Computerpower mit der Hirnkapazität verschiedener Lebewesen verkoppelt. Und der ist zu entnehmen, dass ab Mitte der Nullerjahre die mentale Leistungsfähigkeit einer Maus ab 2029 die eines Menschen von der Maschine übertroffen wird. Und weil Mann und Maus damit eigentlich überflüssig geworden sind, hat er den Übergang in die Computerseligkeit Singularity getauft und davon gesprochen, dass der Mensch in ein transhumanistisches Stadium eintrete. Nun hat sich um diese Superkraft, diesen Übermenschen in Maschinengestalt, eine ganze Bewegung gebildet. Neben Kurzweil hat sich da vor allem der schwedische, in Oxford lehrende Philosoph Nick Bostrom hervorgetan. Und er wird, wie viele seiner Kollegen im Geiste, nicht müde, uns das Computerparadies in den schönsten und schillerndsten Farben auszumalen. Dass die Transhumanisten die Antwort auf die Frage schuldig bleiben, was denn mit Mann und Maus, diesen eigentlich überflüssigen Residualexistenzen, passieren soll, das mag man ihrer Technikbegeisterung zuschreiben. Aber beschäftigt man sich nur ein ganz kleines bisschen mit den dahintergelegenen Geistesgebäude, nimmt sich das Ganze doch höchst wackelig aus. Zunächst einmal ist die Gleichsetzung von Denken und Rechnerkapazität fragwürdig. Ist damit doch die Behauptung verknüpft, dass das menschliche Hirn eine informationsverarbeitende Maschine ist? Dass Kreativität ein Rechenakt ist. Und weil in diesem Denken so viele unaufgelöste A priori versteckt sind, nimmt es nicht Wunder, an ihren Werken sollt ihr sie erkennen, dass die Weisheiten, welche die Jünger des Transhumanismus verbreiten, wie Glaubensartikel einer gnostischen Splittergruppe anmuten. Oder wie eine jener UFO-Sekten der 1950er Jahre, die wähnten, von einer außerirdischen Intelligenz aus dem Jammertal des Erdenbürgers evakuiert zu werden. Nun besagt meine Kritik keineswegs, dass dieses Trans, das im Transhumanismus steckt, gegenstandslos ist. Ganz offenkundig erleben wir eine grundstürzende historische Verschiebung. Und genau dies ist die Frage, die mich seit den späten 80er Jahren umtreibt und zu einer ganzen Reihe von Büchern zur Genealogie und Philosophie der Maschine geführt hat. Und weil ich dabei über ein wunderbares Nietzsche-Zitat gestolpert bin, lasse ich dem jetzt eine sechsbändige Psychologie der Maschine nachfolgen. Und also sprach Nietzsche: Wer war vor mir überhaupt unter den Philosophen Psycholog und nicht wie mir dessen Gegensatz höherer Schwindler, Idealist? Es gab vor mir noch gar keine Psychologie. Wie wichtig diese psychologische Seite ist, wird klar, wenn unsere Zeitgenossen, anstatt sich mit der Sache zu beschäftigen, von Fluch und Segen der Technik salbadern, als machte in ihr sich eine höhere Intelligenz und nicht unser eigener Geist bemerkbar. Und wie im Transhumanismus bekommt man es mit allen erdenklichen Fantasien und Wunschvorstellungen zu tun. Aber wenn der Wunsch der Vater des Gedankens ist, so hat ein kluger Psychopathologe gesagt, so ist er die Mutter der Sinnestäuschung. Meine Frage hingegen war unendlich simpel. Eine Kinderfrage im Grunde. Was ist ein Computer? Ach, das ist reizend. Wenn man Medienkompetenz unter Beweis stellen möchte, sagt man gern, dass man den Computer als Werkzeug nutze. Aber das ist natürlich Unsinn, ein Beweis vollständiger Medieninkompetenz. Denn ein Werkzeug ist ein Umzu, ein Ding, das eine bestimmte Zweckmäßigkeit in sich trägt. Ein Hammer ist zum Hämmern da, ein Bohrer zum Bohren. Aber wenn Sie nach der Zweckhaftigkeit des Computers fragen, geraten Sie in Teufelsküche. Und plötzlich lassen sich dann nämlich alle erdenklichen Zwecke finden. Mag man der Meinung anhängen, dass man diese Maschinen erfunden habe, um den urbanen Beziehungsmarkt mit einer eleganten Wisch- und Wegbewegung zu organisieren, den Geopositionsdaten der Wale zu folgen oder im Darknet mit Drogen zu handeln. Und weil der Computer auch Werkzeuge hervorbringen kann, die derzeit noch gar nicht ersonnen sind, mag man sich der Meinung von Steve Jobs anschließen. Der Computer ist die Lösung. Was wir brauchen, ist das Problem. Ein hinreißender Satz. Beharren wir jedoch auf unserer Kinderfrage? Ich habe hier ein kleines... Beharren wir auf unserer Kinderfrage? So ist die Antwort eigentlich ganz einfach. Der Computer ist kein Werkzeug, sondern eine Werkstatt. Ein Raum, ein Gedankenkontinent oder wie ich das damals in meinen Metamorphosen von Raum und Zeit genannt habe, ein Amerika des Kopfes. Nur aus diesem Grund können wir von Digital Natives sprechen. Und damit ist implizit zugestanden, dass ein kulturelles Transitorium stattgefunden hat, ja, dass man sich in einer neuen Welt eingehaust hat. Meine Frage ging nun dahin, ob die Maschine, wie die Transhumanisten behaupten, so etwas wie eine Singularity darstellt oder ob es derlei schon in der Geschichte gegeben hat. Die Antwort ist natürlich klar. Klar hat es derlei schon gegeben. Nehmen Sie den Räderwerkautomaten des Mittelalters, dann sehen Sie, dass hier auch die Kultur in eine neue Werkstatt des Denkens eingestiegen ist. Denn diese Maschine lässt sich als Kraftquelle nutzen, als Wind-, Wasser- und Gezeitenmühle. Ebenso gut lassen sich damit auch Figurengruppen an Kathedralen steuern oder man synchronisiert in Gestalt einer mechanischen Uhr den Alltag selbst. Tatsächlich bleibt die Maschine nichts Auswendiges, sondern setzt sich als Taktgefühl und Pünktlichkeit in die Psyche der Menschen. Und weil damit Arbeitsteiligkeit, Spezialisierung und ein immer vernünftiger Werden der Vernunft verbunden sind, wird diese Triebkraft auch in den Gesellschaftsklebstoff übersetzt. Kann jedermann der Überzeugung anhängen, Zeit ist Geld. Kurzum, im Zeichen des Räderwerkautomaten entsteht der moderne Kapitalismus und das lange, bevor der Protestantismus die dazugehörige Ethik hervorgebracht hat. Schon wenn wir versuchen, die Wandlung des Mittelalters hin zum Protokapitalismus zu beschreiben, schlittern wir in eine Abgründigkeit hinein, haben wir es mit einer untergründigen, grundstürzenden Entwicklung zu tun. Denn ob schon jedermann sich dieser Maschine bediente, begriff man doch schnell, dass damit gewisse Einbußen verbunden sind. Nur ein simples Beispiel. Was machen Sie, wenn Sie den lieben Gott zum Uhrmacher umgeschult haben? Da haben Sie eine transzendentale Instanz der mechanischen Philosophie unterworfen und mit eben dieser Logik können Sie, wie die Aufklärung das getan hat, den lieben Gott aus der Welt herausexpedieren. Kurzum, das Mittelalter beginnt, obwohl es sich an die Arbeitsteilung, den Zins und die damit einhergehenden Bürgertugenden gewöhnt, mit dem Betriebssystem der Gesellschaft zu fremdeln. Es entwickelt sich also so etwas wie ein kultureller Phantomschmerz und das Glied, das man verloren hat, verursacht so etwas wie einen Nervenschmerz, wovon ich als Sohn eines Vaters, der im Krieg ein Bein verloren hat, schon als Kind eine unmittelbare Anschauung hatte. Und wenn Sie, was ich Ihnen jetzt über die Wandlungen des mittelalterlichen Weltbildes erzähle, assoziativ auf unsere Gegenwart übertragen, so befinden Sie sich auf meiner Gedankenfete. Wie reagiert man wohl, wenn man begreift, dass die überkommenen Gedankenfiguren so nicht mehr haltbar sind? Die klassische Antwort ist natürlich, da springt man, wie es die Renaissance getan hat, in die Neuzeit hinein. Zeitenwende. Nun, diese Deutung, die zum Gepäck des Bildungsbürgers gehört, ist historisch betrachtet höchst fragwürdig. Wenn wir sie nicht als überhaupt als groben Irrtum, ja als eine Form der kultivierten Sinnestäuschung einordnen wollen. Denn all die Dinge, die wir dem finsteren Mittelalter zurechnen, Inquisition, Folter, Hexenverfolgung, sind Ausgeburten nicht des Mittelalters, sondern genau dieser Übergangszeit der Renaissance. Es ist eben kein Zufall, dass Botticellis Geburt der Venus im gleichen Jahr gemalt wurde, als Heinrich Kramer seinen Malleus Maleficarum, seinen Hexenhammer, herausbrachte, 1486, also Hochzeit der Renaissance. Und es ist kein Zufall, dass wenig später in dieser aufgeklärtesten aller Städte ein Prediger vom Schlag eines Girolamo Savonarola auftaucht. Und der hat kein Problem damit, die Neuerungen der Zeit für sich zu nutzen. Druckerpresse, Holzstiche und dergleichen. Und zum anderen aber inständig gegen das Betriebssystem seiner Gegenwart anzupredigen. Max Horkheimer, der Savonarola als Prototyp eines bürgerlichen Führers wertet, hat hierfür den interessanten Begriff des erotischen Ressentiments geprägt, was im Fall Savonarolas eine ganz handfeste Bedeutung besitzt. Denn bevor er sich für die geistliche Karriere entschied, hat er sich von der unehelichen Tochter eines Adligen eine Abfuhr geholt. Mit der folgenden Bemerkung: Wie könnt ihr euch vorstellen, dass das edle Blut und Geschlecht der Strozzi sich dazu herablässt, sich mit dem Hause Savonarola zu verbinden? Kurzum, die unerfüllte Liebe schlägt um ins Ressentiment. Also, wenn ich sie nicht kriege, so ist sie verderbt. Ja, lösche jede Erinnerung an sie mit einem unerreichbaren Tugendideal aus. Und so verstummt die Scham. Und weil sich Savonarola als Prophet und Anwalt der Erniedrigten geriert, gewinnt er das Vertrauen der niederen Schichten und geht als Verfasser der ersten Florentiner Verfassung in die Geschichte ein. Kaum an die Macht gelangt, verbietet er den Zins und die Zentralperspektive und häuft einen Schuldenberg an, der sinnigerweise Monte di Pietà, also der Berg der Barmherzigkeit, heißt. Und er lässt seine enthemmten Kinderpolizisten auf die Florentiner Bürger los. Folglich wird die Demütigung nun Gesellschaftsprogramm. Geißelt er die lockeren Sitten der Zeit, lernt Ehrbarkeit von den Türkinnen, die sogar ihr Gesicht mit einem schwarzen Schleier verhüllen. Und da haben sie die Antwort darauf, wie man reagiert, wenn man begreift, dass die überkommenen Gedankenfiguren so nicht mehr haltbar sind. Man reagiert auf den Phantomschmerz, das Verschwinden eines vertrauten Glaubenszusammenhangs, mit einer Form der Phantomlust. Man beschwört die Geister einer Vergangenheit, die es nicht mehr gibt und geben kann, ja, die es in dieser Form vielleicht niemals gegeben hat. Great again. Der Sinn dieser Phantomlust ist, dass man den Phantomschmerz sediert und sich all jene Neuerungen vom Leib hält, mit denen man nicht einverstanden ist. Hier komme ich zu einer sozialpsychologischen Betrachtung, die Sie umstandslos auch auf unsere Gegenwart übertragen können. Nicht wahr, Sie kennen alle diesen berühmten Spruch Victor Hugos. Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Das klingt einleuchtend, ist aber in dieser Konstellation grundfalsch. Denn wollen wir die Psychologie von Phantomschmerzen und Phantomlust begreifen, so müssen wir diesen Satz umformulieren. Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit vorüber ist. Warum? Weil sie, anstatt sich mit der beschwerlichen Gegenwart zu beschäftigen, auf die Phantasmen der Vergangenheit zurückgreifen können. Bekannte Gesichter, bewährte Modelle. Also gehen sie in den Fundus, suchen ein grandioses Kostüm heraus und legen los. Diese Moral unter Einkaufspreis ist uns aus der Literatur bestens bekannt. Don Quixotes Mission beginnt damit, dass sie die Namen der Dinge seiner selbst, seines Pferdes abändert und das verehrte Bauernmädchen zur Dame seines Herzens macht, zu seiner Dulcinea. Mit diesem Nominalismus begabt wird eine rostzerfressene Rüstung zum Ritterkostüm, eine Schenke zu einem Kastell, die dort tätigen Prostituierten zu Burgfräulein, der Wirt zum Kastellan, der den Mann aus dem Nirgendwo zum Ritter schlägt. Auf wundersame Weise verwandelt sich das trostlose Jetzt zum Ritterroman. Ein Wahngebilde, das noch die materielle Verbrennung des Autodafé seiner literarischen Vorlage überlebt. Die Fiktion hat sich an die Stelle der Realität gesetzt. Der Trick ist bekannt. Wenn Sie die Schlachten der Vergangenheit schlagen, können Sie nur siegen. Und dass Sie dabei gegen Mühlen anreiten, naja, das bekommen Sie gar nicht mehr mit. Wenn ich bei der Charakterisierung Savonarolas darauf insistiert habe, dass er trotz all seiner rückwärtsgewandten apokalyptischen Visionen nicht das mindeste Problem mit der Druckerpresse hat, dann möchte ich auf das Moment der Spaltung hinaus. Dieses Gespaltensein unterscheidet ihn beispielsweise vom Sultan Bayezid, dem Zweiten, der zur gleichen Zeit den Einsatz von Druckerpressen verbietet, ja selbst die Lektüre gedruckter Bücher unter Todesstrafe stellt. Man hat es bei Savonarola mit einem gespaltenen Wesen zu tun, einer Figur, die wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde zwei unterschiedliche Welten bewohnt. Antonio Gramsci hat dies mit dem höchst treffenden Konzept des Interregnums gefasst, einer Übergangszeit, bei der das Alte nicht sterben will, das Neue nicht geboren wird. Nun ist dies, und damit springen wir in die Gegenwart zurück, eine Signatur auch der zeitgemäßen Debatten. Denn tief in die Abgründe des Netzes verstrickt, kleidet man sich in die Kostüme des Gestern. Dieser Don Quixotismus hat unter dem Stichwort des Trans Eingang in den politischen Diskurs, ja selbst in die Gesetzgebung gefunden. In Gestalt etwa der Self-ID oder des selbstgewählten Pronomens, meines lautet ganz nebenbei, His or Her Majesty, Genderfluid. Und da hilft es schon, sich klarzumachen, woher dieses Begehren denn rührt. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen schon mal im Computerspiel, nur damit ich es weiß, wer von Ihnen hat schon ein Computerspiel gespielt? Also doch, immerhin. So konservativ ist das hier gar nicht. Ich jedenfalls habe von meinem Sohn dazu genötigt, so ziemlich jedes große Spiel durchexerziert. Mafia 2, World of Warcraft, Grand Theft Auto und so weiter. Was passiert zu Anfang eines solchen Computerspiels? Da rüsten sie ihren Avatar mit allen erdenklichen Waffen, Accessoires aus und weisen ihm ein beliebiges Geschlecht und Superkräfte zu. Und wenn wir dies heute in der Realität erleben, lässt sich nur schlussfolgern, dass sich das Computerspiel in die Realität übersetzt hat. Nun werden die Menschen, die sich erbittert über die Frage der Geschlechteridentität streiten, alles tun, um diesen Zusammenhang zu verunklaren. Also den Gender Swap via Mausklick. Strukturell jedoch ist er unübersehbar. So unübersehbar wie der Umstand, dass die verhandelten Identitäten allesamt auf den Fundus zurückgehen. Man könnte sagen, dass sich unsere Zeitgenossen in die Kostüme der Vergangenheit kleiden und dass sie in einem Zustand der Phantomlust, des erotischen Ressentiments, die Schlachten der Vergangenheit schlagen. In der Tat ist das apokalyptische Denken eine großartige Lösung, denn man steht mit einer höheren Macht im Bunde über den Dingen. Oder wie einige Leute gesagt haben, ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit. Unter diesem Gesichtspunkt möchte ich noch einmal auf die Anfangsfrage zurückkommen, auf dieses Trans, das im Transhumanismus steckt. Wenn ich am Beispiel der mechanischen Uhr exemplifiziert habe, wie schmerzhaft der Einbruch dieses Gedankenkontinents für das Mittelalter war, so ist anzunehmen, dass der Einbruch des Digitalen eine ähnliche schmerzhafte Erfahrung für uns bedeutet. Und da ist der erste Impuls, menschlich verständlich, Verweigerung. Erinnern Sie sich, als vor kurzer Zeit, vor ein paar Jahren, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz durchgepeitscht wurde? Da hat unser Ex-Justizminister Heiko Maas eine Gruppe von Intellektuellen versammelt, die ein digitales Manifest verfasst haben. Und dieses bietet gleich mit dem ersten Satz eine Paraphrase von Carl Schmitts politischer Theologie. Lautet dieser im Original: Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Trompeten die Epigonen, souverän ist, wer über seine Daten entscheidet. Wenn Sie meinen Anfangsgedanken nehmen, dass der Computer kein Werkzeug, sondern eine Werkstatt ist, so ist verrät dieser Anspruch auf Datensouveränität, hinter dem sich eine maßlose Selbstermächtigung letztlich verbirgt, nichts weiter als Ressentiment. Dass man sich in Wahrheit vor dieser ganzen digitalen Welt, den Zumutungen des Neuen, schützen möchte. Und diese Verweigerung hat die gesamte Klasspolitik erfasst. So führt zwar jeder das Zauberwort der Digitalisierung im Mund, de facto geht es jedoch darum, sich davor zu schützen. Vielleicht haben Sie, wie ich in den letzten Tagen, über diese kleine Zeitung, vielleicht sind Sie über diese kleine Zeitungsmeldung gestolpert. So hat sich der Bund im Jahr 2015 vorgenommen, 575 Verwaltungsdienstleistungen zu digitalisieren. Und was hat man erreicht? Sie ahnen schon, wenn man schon so fragt, 35 Vorhaben sind realisiert. 35. 6%. Also wenn, wir wollen das lieber nicht in eine Schulnote umrechnen, sondern nur das traurige Diktum übersetzen: Wir werden von digitalen Analphabeten regiert. Und wenn Sie den Datenschutz nehmen, sehen Sie, dass dies eine wunderbare Ausrede ist, um sich nicht mit der Gegenwart auseinandersetzen zu müssen. Wie Jenny Holzer, die Künstlerin, gesagt hat: Protect me from what I want. Schützt mich vor dem, was ich will. Was Sie als eine wunderbare Umschreibung des erotischen Ressentiments lesen können. Erklärt dies die Psychologie, ist es jedoch unerlässlich zu verstehen, woher genau dieser Widerstand gegen das Digitale rührt. Wo genau liegen die Bruchlinien, die den herrschenden Command erschüttern? An genau dieser Stelle ist jeder Hinweis auf die künstliche Intelligenz oder den Transhumanismus verfehlt. Denn zunächst, das haben wir durchgespielt, ist der Computer kein Medium, sondern ein geistiger Raum. Und dieser Raum ist nicht als künstliche Intelligenz vom Himmel gefallen, sondern der Herren eigener Geist. Nur in abgespaltener Form. Folglich bekommen wir es hier mit einem Unbewussten zu tun. Wenn Sie sich davon überzeugen wollen, müssen Sie nur die simple Frage in den Raum stellen, wann und wo eigentlich das Reich des Computers beginnt. Sind die meisten Menschen der Überzeugung, dass er auf den PC der 80er Jahre zurückgeht, wird Ihnen ein gebildeter Gegenüber vielleicht etwas von John von Neumann oder der Turing-Maschine erzählen oder bringt Konrad Zuse oder Claude Shannons Informationsbegriff ins Spiel. Nun weisen all diese Deutungen schon deswegen in die falsche Richtung, weil die Zurückführung auf einen heroischen Stifter an der kollektiven Seite dieser Unternehmung vorübergeht. Sehr viel präziser wäre es wohl, wenn man den Computer als eine Kathedrale betrachtet, deren Bau sich über mehrere Jahrhunderte erstreckt, vom späten 17. Jahrhundert bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Zu diesem Gemeinschaftsbau haben verschiedene Geister und Baumeister das ihre beigetragen. Und da bekommen wir es mit Namen wie Leibniz, dem Abbé Nollet, Jean-Marie Jacquard, Babbage, Boole, Ada Lovelace und Hollerith zu schaffen. Nun, wir werden noch auf diese Problematik zurückkommen, aber zuerst will ich doch noch einmal auf diese Bruchlinie hinaus, auf die Frage, inwiefern die Welt des Computers uns eine Wertekrise beschert. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein ganz praktisches, so, hands-on Beispiel. Das geht auf die frühen 70er Jahre zurück und führt uns in die Räume des Kopiererherstellers Xerox. Denn dieser hat, was wenig bekannt ist, in Xerox Park in Palo Alto eine Reihe von Computer-Nerds versammelt mit durchschlagendem Erfolg. Denn hier wurde der erste Personal Computer gefertigt, der Xerox Alto. Dass Xerox, obwohl das eigentlich die logische Folge hätte sein müssen, nicht zum größten Computerhersteller der Welt avanciert ist, ist eine Frage der Psychologie. Und ein Beweis dafür, dass nicht nur das Universum, sondern auch die Torheit des Homo economicus unendlich sein kann. Denn als das höhere Management sich die Fortschritte ihrer Forschungsabteilung vorführen ließ, wurden sie lauter langhaariger Freaks in Birkenstockschuhen angesichtigt. Und was machten diese Typen? Die tippten wie wild auf irgendwelchen Keyboards herum. Was die Herren? Ich habe hier mein... Ja, ich tippe auch hier, wie blöd. Was die Herren, die ihre Befehle diktierten, nur als Sekretärinnenarbeit abtun konnten, also als Gedöns, kein ernstzunehmendes Business in jedem Fall. Eine Entscheidung, die umso absurder anmutet, als Xerox Park die Wiege beispielsweise des Textverarbeitungssystems Word, aber auch die Wirkungsstätte der beiden Adobe-Gründer war. Kommen wir nun zur Hauptfigur meiner Anekdote. Denn im Umfeld all dieser Computer-Nerds war einem dieser Freaks, Robert Metcalf, die Aufgabe der Computernetzung zugefallen. Sonderbarerweise fand sich außer ihm niemand, der eine Begeisterung für dieses Vernetzungsprojekt hegte. Im Gegenteil, man tat alles, um Metcalf Steine in den Weg zu legen. Warum? Nun, stellen Sie sich jemanden vor, der an seinem PC sitzt, auf dem die Programmierarbeit von Monaten gespeichert ist. Und er fragt sich natürlich, wenn mein Nachbar jetzt Zugriff auf meinen Desktop bekommt, dann kann er sich doch mit einem Klick in den Besitz meiner Arbeit bringen. Und damit steht gleich ein Doppeltes auf dem Spiel. Der Wert der Arbeit und die Würde des Individuums. Und wie reagiert man wohl, wenn die vertrauten Gewissheiten ungewiss werden? Mit Verweigerung, Obstruktion. Trotz all der Stolpersteine setzte sich Robert Metcalf durch und verkabelte die Computer miteinander. Es dauerte nicht lange, da hatten alle die Vorzüge eines solchen vernetzten Systems begriffen. Man konnte sich E-Mails schicken, das Ad-Zeichen unserer E-Mails geht darauf zurück. Man konnte Daten austauschen und man konnte Performance-Vergleiche der Computer anstellen. Zwar benutzte jeder das Netz, Metcalfs Ethernet, aber eine richtige Begeisterung, genau eine Würdigung dieses Systemwechsels, wollte sich nicht einstellen. Aber dann passierte das Unvermeidliche. Eines Tages fiel das Ethernet aus und binnen 5 Minuten stand die ganze Firma in Metcalfs Büro und fragte, wo ist das Netz? Sie sehen schon an dieser kleinen Geschichte eine Reihe von tiefen Veränderungen, aber vor allem sehen Sie, dass sie sich eher subkutan unterhalb der Wahrnehmungsschwelle in die Welt schleichen. Da haben wir die Krise des Individuums, die Krise der Arbeit und die Emergenz der Netzwerkgesellschaft. Lauter Fragen, die uns jetzt, da AI und Machine Learning als Sturzbach über unsere Gesellschaft hinwegrollen, heimsuchen werden. Aber weil man es mit der Trägheit des Herzens und des Verstandes zu tun hat, die der Begriffsstutzigkeit der Xerox-Entscheider nicht im geringsten nachsteht, werden wir unvorbereitet kalt erwischt. Wie das Fließband die Industrie in den späten 20er Jahren in eine tiefe Depression hineingeführt hat, werden die Algorithmen große Teile unserer Dienstleistungsgesellschaft überflüssig machen. Nun, man kann die Augen verschließen und sich auf einen Digital Detox versteifen, nämlich darauf, dass man selbst analog, echt und unersetzbar ist. Oder man behauptet in der Identifikation mit dem Feind, dass die entscheidende Problematik des Trans eine Frage der Identität, ja der Identitätspolitik ist. Beide Positionen sind letztlich unhaltbar, denn sie gehen an der Tatsache vorbei, dass die Heraufkunft des Computerzeitalters keine technische, sondern eine geistige Frage ist. Eine Frage, bei der es nicht um meine persönliche Datensouveränität geht, sondern um das, was ich vorhin als geistige Kathedrale bezeichnet habe. Wir könnten uns jetzt mit der binären Mystik des Gottfried Wilhelm Leibniz beschäftigen, aber ich möchte gleich in medias res, genauer in medias res publica gehen und demonstrieren, dass die Netzwerkgesellschaft älter ist als der klassische Nationalismus, den man mit Hobsbawm auf das späte 18. Jahrhundert datiert. Also lassen Sie uns in das Jahr 1746 zurückgehen. Wir befinden uns im Norden Frankreichs auf einem großen, weiten Feld. Da bauen sich etwa 600 Kartäusermönche auf, verkabeln einander mit Eisendraht und bilden einen Kreis von mehreren hundert Metern im Durchmesser. Als das geschehen ist, berührt einer dieser Mönche, der Abbé Nollet, eine kleine Antenne, die aus einem wassergefüllten Behälter hervorragt. Und was passiert? Alle Mönche beginnen zu zucken. Und zwar gleichzeitig. Nun haben wir es hier nicht mit einer esoterischen Seance, sondern mit einem knallharten kartesianischen Versuch zu tun. Man hatte mit der Leidener Flasche einen Elektrizitätsspeicher entdeckt und wollte jetzt wissen, wie schnell sich das elektrische Fluidum durch den Raum bewegt. Deswegen die Verkabelung, deswegen der Kreis. Die Antwort war höchst überraschend, denn anders als in den Laola-Wellen unserer Tage war bei diesen Mönchen kein Zeitversatz zu erkennen. Die Mönche zuckten gleichzeitig. Wenn ich vorhin am Beispiel des Metcalfe'schen Ethernet über das Ende des klassischen Individuumskonzepts gesprochen habe, so haben wir das mit den verkabelten Mönchen in Reinform vor uns, physisch, in reiner Körperlichkeit. Denn auch derjenige, der als Katalysator diese kollektive Zuckung auslöst, wird in dem Moment, da es passiert, eingemeindet. Er wird zu einer im anderen, zum Massewesen. Oder wie ich es genannt habe, zum Dividuum, einem Wesen, das sich an der Teilhabe und an der Mitteilung erhält. Bedeutet das einen Einbuß an persönliche Autonomie? Ist das Versprechen, das sich mit diesem Setting einstellt, großartig? Plötzlich kann man sich so etwas wie Fernhandeln, also Telematik, vorstellen. Darüber hinaus wird ein Schriftbegriff sichtbar, der über die klassische Vorstellung hinausgeht. Denn alles, was elektrisierbar ist, kann sich zu Schrift wandeln. Ganz nebenbei, wenn Sie sich fragen, was das Charakteristikum eines Computerchips ist, so ist dieser dadurch gekennzeichnet, dass es zwischen dem Raumpunkt A und dem Raumpunkt B kein Zeitgefälle mehr gibt. All die Transistoren pulsieren in Echtzeit, in der Gleichzeitigkeit. In diesem Sinn könnten wir unsere elektrisierten Mönche einen Humanprozessor nennen und behaupten, dass das Internet auf das Jahr 1746 zurückgeht. Diese Deutung, die hat den Vorteil, dass sie die energetische Seite in den Blick nimmt, nämlich dass die Grundlage des Fernhandels die Elektrizität, also die Bewegung, in Lichtgeschwindigkeit ist. Genau hier liegt der Riss, der epistemische Riss, der uns von der Welt der Mechanik und des Räderwerkautomaten trennt. Nun ist dieser Riss in unserem kollektiven Gedächtnis vom heraufdämmernden Nationalismus überlagert worden. Aber noch in der Bemerkung Lenins wird sichtbar, dass nicht die Nationalmythologie, sondern die Elektrizität die Wiege der modernen Massengesellschaft darstellt. Kommunismus, so Lenin, das ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes. In gewisser Hinsicht ist das am Transitorium zum Weltumspannenden fast eine Unausweichlichkeit. Kann die Geschichte nur, wie Kant das genannt hat, in weltbürgerlicher Absicht voranschreiten? Genau hier liegt das Problem. Denn wenn man einen Computer benutzt, gilt es, einen Preis dafür zu entrichten. Und der lautet: Anything, Anytime, Anywhere. Kommen wir zum ersten Punkt: Anything. Wir haben es erwähnt, was immer elektrifiziert werden kann, wird zur Schrift. Das können die Geopositionsdaten eines Wals oder der Aufenthalt ihres Ehegespanns sein. Ebenso gut lässt sich der Energieverbrauch, ihre tägliche Schrittzahl oder name it, das Spiel des Klaviervirtuosen, sein Fingerabdruck mithin, in Schrift übersetzen. Oder wie man heute sagen würde, in ein Programm. Letzteres ist insofern ein ganz gutes Beispiel, als es klar macht, dass selbst die Leistung eines Virtuosen in die Virtualität überführt werden kann. Das führt uns zum zweiten Punkt, Anytime. Ist eine Arbeit digitalisiert, verschwindet sie im Arbeitsspeicher, im Museum der Arbeit. Aber von dort lässt sie sich jederzeit wieder zum Leben erwecken. Und dies mag dazu führen, dass man Elvis als Hologramm aus seinem Grab hervorsteigen lässt oder den Musikern von ABBA das ewige Leben verspricht. Und all dies kann allüberall geschehen, anywhere, was den dritten Punkt abdeckt. Die Tatsache, dass, weil die Übertragung sich mit Lichtgeschwindigkeit vollzieht, die Raumdifferenz aufgehoben ist, die Entfernung der Welt entfernt worden ist. Wenn wir uns klar machen, dass wir es mit einer neuen elektromagnetischen Schriftordnung zu tun bekommen, so ist evident, dass dieser neue digitale Geisteskontinent sich vor langer Zeit schon von unserer tradierten Ordnung abgelöst hat. Weswegen David Goodharts Trennung zwischen den sogenannten Somewheres und den Anywheres, der regional verwurzelten Arbeiterklasse und einer kosmopolitischen Elite, existenziell betrachtet eine scheinbare ist. Nun hat diese Schrift nicht bloß eine energetische, sondern auch eine logische Seite. Und der bin ich begegnet, als ich George Boole's 1854 erschienene Laws of Thought gelesen habe. Zu dieser Zeit, als Boole das schreibt, hat sich schon vieles in einem höchst materiellen Sinn auf den Computer zubewegt. Da haben wir die Jacquard'sche Lochkarte, welche die kontrollierte Abwesenheit, das Loch, zum Zeichen gemacht und die Steuerungseinheit, die Lochkarte, vom Maschinenkörper abgelöst hat. Dann haben wir die Telegrafie, die erlaubt, was Historiker die erste Globalisierung nennen. Und mit Babbages analytischer Maschine haben wir die Vorform eines Computers vor uns. Was diesem Computer neben der Elektrizität fehlt, ist die binäre Logik. Und die wiederum geht auf George Boole zurück. Für unseren Kontext ist die Grundformel interessant, die Boole für die beiden Königszahlen der Mathematik, die 1 und die 0, festgestellt hat. Eine 0 können Sie mit sich selbst multiplizieren, kommt immer 0 raus. Das gleiche gilt für die 1. 1 mal 1 mal 1, immer die 1. Wenn wir das jetzt formalisieren, dann haben wir die Grundformel des digitalen Zeitalters vor uns. X ist gleich x hoch n. Eigentlich müssten wir das Gleichheitszeichen in einen Pfeil verwandeln. Es besagt, ein endliches Objekt lässt sich in die Unendlichkeit, eine massenhafte Kopie hinein übersetzen. Ist uns diese Proliferationsdrohung in Hinsicht auf das digitale Objekt in Fleisch und Blut übergegangen, so wird es sehr viel schwieriger, wenn wir diese Formel auf uns selber beziehen. Ich habe das übersetzt, als ich diese Formel vor mir hatte. Ich bin viele, ich bin ein anderer, ich bin eine Population meiner selbst. Dass wir um diese Peinlichkeit nicht herumkommen, sollte uns klar sein, wenn man sich vergegenwärtigt, dass auch der Takt und die Pünktlichkeit, also diese grundbürgerlichen Tugenden, eine Verinnerlichung des mittelalterlichen Räderwerkautomaten, also dieser Werkstatt sind. Und hier gelangen wir in das eigentliche transhumanistische Dilemma hinein. Denn natürlich wissen wir, dass wir höchst begrenzte, sterbliche Wesen sind. Andererseits verheißt uns der Anschluss an einen Computer eine Form des Larger Than Life, ein Ich im King-Size-Format. Freilich bezieht sich dieses Mega-Ich nicht auf unser irdisches Erdenbürgerwesen, sondern auf unser digitales Double, den Avatar. Und hier müssen wir uns mit einem psychischen Trans beschäftigen, nämlich der Verschiebung des Persönlichkeitskerns hin zum auswendigen Selbst, dem Avatar. Und weil in der zeitgemäßen Aufmerksamkeitsökonomie die Vergesellschaft der Erscheinungsform die ausschlaggebende ist, haben wir es mit erstaunlichen Phänomenen zu tun. Der Tatsache zum Beispiel, dass sich jemand einer Schönheits-OP unterzieht, um dem eigenen Profilbild ähnlich zu sehen. Ich bin befreundet mit einem Schönheitschirurgen. Insofern kenne ich diese Geschichten. Oder dass unsere Jugendlichen, wenn sie sich denn nicht in der Apokalypse oder dem Geschlechtertransitorium verloren haben, kein höheres Ziel mehr kennen als eben dieses, zum Influencer zu werden. Spätestens hier bekommen wir es mit einem neuerlichen Paradigmenwechsel zu tun, der tiefe Auswirkungen auf unser politisches Gemeinwesen hat. Denn die alte Formel One Man, One Vote ist in der Welt der Influencer gewissermaßen ausgehebelt. Beim Kampf um die Aufmerksamkeit geht es darum, der eigenen Stimme ein überproportionales Gewicht zu verleihen. Eine Logik, die, wie es scheint, in eine Form des symbolischen Bürgerkriegs hineinführt. Und so komme ich nach dieser Tour de force durch die Geschichte langsam zum Schluss oder zum Ausgangspunkt meines Vortrags. Zu dieser sonderbaren Bemerkung Sam Wagnins, der behauptete, er sei ein Zeitgenosse Shakespeares. In der Tat, wir befinden uns in einer Übergangsepoche, bei der, wenn man sich über die Natur dieses Wandels nicht so richtig im Klaren ist, so ziemlich alles durcheinander gerät. Die Zeit ist aus den Fugen, wie es im Hamlet heißt. Folglich lässt sich die Frage, was als reaktionär und was als progressiv gelten mag, überhaupt nicht beantworten. Und weil das Unbehagen der Moderne so groß, das Vertrauen in die Zukunft so klein ist, zieht man es vor, bei den Gespenstern und Phantasmen der Vergangenheit unterzuschlüpfen. Das ist es jedenfalls, was mir entgegenspringt, wenn ich die Zeitung aufschlage oder einen Online-Text durchlese. Eine Form des Zombie-Diskurses, bei dem die wesentlichen Fragen einfach ungestellt bleiben. Und weil das so ist, übersieht man, in welchem Maße die geistige Werkstatt unser Leben formatiert. Ja, dass vieles von dem, was wir uns selber als Tugend anrechnen, Taktgefühl, Pünktlichkeit, kein persönliches Verdienst ist, sondern Ausdruck und Folge der herrschenden universalen Maschine. Ja, man könnte geradezu der Meinung anhängen, dass die Maschine so etwas wie ein gesellschaftliches Unbewusstes darstellt. Wenn wir Mechane ins Altgriechische übersetzen, zurückübersetzen, so lautet die eigentliche Bedeutung List, Betrug an der Natur. Und weil ich nach meinem ersten Buch dem Geist in der Maschine nachgefolgt bin, bin ich immer tiefer in die Geschichte zurück, zum Alphabet, zur Metallurgie und so weiter. Und weil mich die Frage nach dem Transhumanismus schon sehr früh heimgesucht hat, bin ich dabei zwangsläufig geradezu auf die Gestalt der Jungfrau Maria gestoßen. Folgen wir dem Dogma der unbefleckten Empfängnis, könnte man in ihr die Pilotfigur des Transhumanismus, ja der Mechane überhaupt sehen. Ein perfektes Himmelfahrtskommando, ein idealer Betrug an der Natur. Wenn Sie nun, wie ich es gemacht habe, diesem Dogma nachgehen, stoßen Sie auf sonderbare Probleme. Der Theologe Origenes sinniert beispielsweise darüber, dass eine Konzeption über den Unterleib wenig appetitlich ist, im Übrigen auch den Gottessohn kontaminiert. Stattdessen möge man sich doch bitte eine Ohrenempfängnis vorstellen. Denn Gott, wie das Johannesevangelium lehrt, ist Logos. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und so weiter. Und weil die Ohrenempfängnis eine so wunderbare Lösung ist, denkt sich Origenes gleich eine Ohrengeburt hinzu. So wie es in das eine Ohr reingeht, geht es aus dem anderen wieder raus. Sie mögen das für eine theologische Spitzfindigkeit halten, aber weit gefehlt. Denn wie nennen wir das? Ein Seminar. Nicht wahr? Sämen der Samen. Und weil in den Kathedralenschulen von Notre-Dame die Ohrenbefruchtung die grundlegende Wissensvermittlungstätigkeit ist, singen die Professoren das Hohelied der unbefleckten Empfängnis. Ja, mündet dieser Gesang in die Geburt der Europäischen Universität, der Alma Mater, ein. Wenn aber die Erinnerung an diese Dunkelheit ausgelöscht ist, ja, wenn der herrschenden Eukophobie der Geschichte selbst der Prozess gemacht wird, so steht zu befürchten, dass sich der Obskurantismus der Gegenwart noch weiter verfinstert. Was ist das Gegenteil der Universität? Diversität. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.